Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen, fast live aus Berlin.
Viele Menschen in Deutschland leiden unter anhaltenden Einschränkungen, wie zum Beispiel Schlaflosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Motivationsverlust oder Übellaunigkeit. Sorgen bestimmen ihren Alltag. Mein heutiger Gast ist als Diplompsychologin, als Expertin für Resilienz, also die psychische Widerstandskraft, als Autorin und Referentin für psycho-onkologische Themen tätig. Herzlich willkommen, Janine Kronhardt.
Hallo, lieber André. Danke für diese Einladung und ich freue mich heute, mit dir ein schönes, interessantes, gutes Gespräch führen zu dürfen.
Ja, und heute bist du mal auf meiner Couch, zumindest virtuell. Du bist gebürtige Berlinerin, liebe Janine. Du bist in Prenzlauer Berg und in Friedrichshain aufgewachsen. Du arbeitest jetzt in Lichtenberg, in Berlin-Lichtenberg. Du bist viel unterwegs. Aber dein Berufswunsch war in sehr jungen Tagen eher ein anderer.
Ich muss natürlich nochmal den Aufhänger mit der Couch kurz aufgreifen. Normalerweise als Psychologin, Klinikpsychologin oder auch psychotherapeutisch agierende Psychologin ist es so, dass die Menschen bei mir auf der Couch liegen bzw. ja, in Trance gehen. Insofern schön, dass wir hier heute mal einen Rollentausch haben. Und falls die ein oder andere Nachfrage kommt, nimm es mir nicht übel. Es ist so in meinem Arbeitsgefühl drin.
Ich glaube, das bekommen wir gut hin.
Genau, als Berlinerin, als kleines Berliner Mädchen im Prenzlauer Berg groß geworden, hatte ich den Traum, prima Ballerina zu werden. War dann auf der staatlichen Ballettschule Berlin, aber gewisse ja, körperliche Einschränkungen haben dazu geführt, dass ich dann doch meinen Berufswunsch relativ früh ändern musste. Und da habe ich das große Glück, dass ich bereits mit 16 Jahren wusste, was ich wollte. Ich wollte Psychologin werden, weil mein damaliger Freund hatte einen Bruder, dessen Freundin war Studentin der Psychologie an der renommierten Humboldt-Universität, wo ich dann Jahre später selbst studieren durfte. Und die Frau fand ich so toll, dass ich dachte, das macht bestimmt das Psychologiestudium. Und deswegen ist das mein zweiter, aber mittlerweile passionierter Berufswunsch gewesen.
Wie lange studiert man?
Das hat sich in der Zwischenzeit geändert. Zu meiner Zeit, ich habe 1995 angefangen zu studieren bis 2001. Wer rechnen kann, sind das 12 Semester, also 6 Jahre. Das war der Diplomstudiengang. Mittlerweile gibt es den Bachelor und Master. Und insofern ja, sind das circa ja, 6 Jahre.
Okay, und jetzt seit mittlerweile 20 Jahren unterstützt du eben deine Gegenüber in herausfordernden Alltagslebenssituationen. Du stehst ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Wer kommt denn zu dir?
Da ich als Klinikpsychologin, also im psycho-onkologischen Setting und palliativpsychologischen Setting gerade tätig bin, hier am Sana-Klinikum in Lichtenberg, ist es so, dass ich tatsächlich zu den Patientinnen, Patienten gehe. Das heißt, die kommen gar nicht zu mir. Aber wenn wir darüber sprechen, dass meine Kollegen im ambulanten Setting, also Psychotherapeuten, Besuch bekommen, dann sind es vor allem Menschen, die gewisse Probleme mit ihren Emotionen, mit ihren Gedanken, mit Alltagseinschränkungen, die basierend auf der Psyche sind, zu den Kollegen und Kolleginnen kommen. Also es sind dann meistens Symptome vorherrschen, wie Schlaflosigkeit, Antriebsschwäche, Niedergeschlagenheit, depressive Gefühle, vor allem auch Ängste, die die entsprechenden Menschen dazu bringen, sich professionelle Hilfe zu suchen.
Man darf das auch nicht unterschätzen. Man vermutet, dass insgesamt gut ein Viertel der deutschen Bevölkerung einmal im Leben von einer psychischen Störung betroffen ist.
Ja, richtig. Und vorherrschend, das weiß ich aus Rücksprachen in meinem Netzwerk von ambulant niedergelassenen Psychotherapeuten, sind natürlich Ängste und Depressionen. Dazu kommt natürlich auch noch so, Sucht wird häufig auch als Gefährdungspotenzial gesehen, um sich helfen zu lassen. Aber es ist nicht immer nur, je nach Diagnose, auch eine psychische Störung, die Ursache oder der Grund, einen Psychotherapeuten aufzusuchen, sondern eben auch im Umgang mit Ängsten, Sorgen im allgemeinen Alltag, die vielleicht gar nicht diagnostisch relevant sind.
Was ist denn der Unterschied zwischen einer Psychologin und einer Psychiaterin?
Genau. Also erstmal ist es so, dass vor der Änderung des Psychotherapeutengesetzes, was vor einigen Jahren umgesetzt wurde, es die Grundausbildung Psychologiestudium gab und darauf aufbauend sich im Anschluss sozusagen die Psychotherapeuten auch in einer langjährigen, mehrjährigen Weiterbildung zum niedergelassenen Psychotherapeuten qualifizieren mussten. Mittlerweile ist es so, dass es als Studiengang tatsächlich Psychotherapie als Angebot gibt. Und die Psychiater, das sind die, die eher aus der medizinischen Ausbildung herkommen, die studieren erst einmal Medizin und qualifizieren sich dann über eine Facharztausbildung für Psychiatrie zum Psychiater. Und das sind dann auch die, die letztendlich Medikamente verschreiben. Das wird eine Psychotherapeutin, ein Psychotherapeut nicht tun. Der kann gewisse Empfehlungen und Überweisungen geben, aber der wird keine Medikamente verschreiben.
Also kann man zusammengefasst sagen, ein Psychologe behandelt keine Krankheiten, dazu fehlt ihm auch die therapeutische Ausbildung. Aber wer an einer psychischen Krankheit leidet, zum Beispiel an einer Depression, einer Sucht, der geht zum Psychiater oder zum Psychotherapeuten, da eben Psychologen psychisch Kranke nicht behandeln.
Genau, ich bin ja Psychologin, habe diverse Weiterbildungen in Therapie. Also ich habe eine Paartherapieausbildung, ich habe eine Traumatherapieausbildung, ich habe eine Hypnosetherapieausbildung, kann also auch therapeutisch agieren im Kliniksetting. Das bedeutet aber, dass, wie du sagtest, wenn es sich um psychiatrisch relevante Diagnosen handelt, ist der Psychiater bzw. der niedergelassene Psychotherapeut Anlaufstelle Nummer eins. Insofern, Psychologen sind ja heutzutage auch viel breiter aufgestellt. Die kommen im Einsatz in der Werbepsychologie, in der Personalpsychologie, in diversen anderen Forschungsbereichen, wo letztendlich gar nicht das Therapieren und Unterstützen von Menschen an erster Stelle steht und das Heilen von Krankheiten schon mal gar nicht. Aber ich in meinem Kliniksetting habe, wie du richtig gesagt hast, André, eben es selten mit psychisch Erkrankten zu tun, aber eben mit Akutpatienten, die vielleicht psychische Vulnerabilitäten, Probleme haben, die es ebenfalls gilt zu supporten.
Aber wann ist es denn Zeit, eine Psychologin aufzusuchen?
Genau, da gibt es natürlich meiner Meinung nach erstmal den Ansatz, wenn Sie nicht mehr in der Lage sind, Ihren Alltag selbstständig zu bewältigen, wenn es eine hohe emotionale, psychische Belastung gibt, die dazu führt, dass Sie Einschränkungen erfahren, vielleicht nicht mehr arbeiten gehen können, dass bestimmte Symptome gehäuft auftreten über einen längeren Zeitraum wie Antriebsschwäche, Motivationsschwäche, Niedergeschlagenheit, Reizbarkeit, Schlaflosigkeit, all diese Symptome als Komplex über einen längeren Zeitraum. Und dann, wenn Sie nicht die Kompetenzen, Fähigkeiten, Bewältigungsstrategien haben, mit diesen Herausforderungen adäquat umzugehen, macht es Sinn, sich an die Profis zu wenden, in diesem Fall die Psychotherapeuten aufzusuchen.
Also sobald ich das Gefühl habe, dass meine Sorgen meinen Alltag bestimmen und ich dadurch eben Einschränkungen habe, die mich nicht mehr normal arbeiten oder leben lassen.
Genau, also wenn das Gefühl da ist, ich bin im Leben irgendwie vielleicht nicht mehr richtig verwurzelt, ich kann nicht mehr in Freude in den Tag starten, dann macht es auf jeden Fall Sinn, das mal von einem Profi begutachten zu lassen und gegebenenfalls eben auch therapieren zu lassen, unterstützen zu lassen.
Und was sollte ich dir als Patient im Gespräch lieber nicht sagen?
Aussage ist, Sie dürfen mir alles sagen im Sinne von offene, transparente, ehrliche, authentische Kommunikation fördert natürlich auf meiner Seite das Verstehen. Letztendlich geht es ja darum, dass ich einen Verstehensprozess erhalte. Warum reagiert jemand so? Warum entstehen Ängste? Warum ist die Person, die vor mir sitzt, vielleicht traurig oder schwer im Gemüt? Und da macht es natürlich Sinn, möglichst nichts zu verheimlichen und möglichst das Innere nach außen zu kehren, weil ich dann viel bessere Möglichkeiten habe, auch anzusetzen. Und was auf keinen Fall gemacht werden sollte, ist, dem Psychologen, der Psychotherapeutin gefallen zu wollen, weil das ist dann eher ja, schwierig für den Ansatz, wo kann Therapie, wo kann Support ansetzen.
Es gibt wahrscheinlich nicht wenige Patienten, die auch glauben, dass sie sich selbst am besten therapieren könnten, oder?
Das wird ja auch den Psychologiestudenten unterstellt, ja. Habe ich oft gehört, als ich mit 19 mein Studium begann. Naja, der beste Psychologe ist der, der selber ja einen kleinen Knacks weg hat. Aber letztendlich ist es ja auch eine ehrbare Motivation zu glauben als Studentin der Psychologie, ich möchte das Erleben, das Sein der menschlichen Seele verstehen, um vielleicht zu helfen. Ja, ob sich jeder nicht vielleicht selbst der Nächste ist im Sinne von der beste Therapeut, kann ich eigentlich bestätigen, weil einer meiner Hauptclaims ist, jeder trägt seine Lösung in sich selbst. Also insofern ist das gar nicht so abwegig.
Nun bist du ja absolute Vertrauensperson, man wendet sich an dich, wenn es einem überhaupt nicht gut geht. Wie ist das? Gab es da auch schon mal kritische Momente, einen Augenblick, wo du auch an deine Grenzen gekommen bist?
Wir sind ja auch gerade im Klinik-Setting der Schweigepflicht unterstellt und es gibt nur in seltenen Ausnahmefällen eben die Entbindung von der Schweigepflicht. Schwierig ist es dann immer, wenn derjenige oder diejenige, die vor mir sitzt, ein Gefährdungspotenzial innehat.
Also für sich oder auch für andere.
Genau, Selbstgefährdung oder Fremdgefährdung sind so die Fachbegriffe. Dann kann man auch von der Schweigepflicht entbunden sein. Das hängt so ein bisschen davon ab. Da bespreche ich mich im Team und lasse mich da intervisorisch, supervisorisch auch briefen. Das sind so die kritischen Punkte. Ansonsten ist das alles relativ rechtlich geregelt. Da bin ich jetzt nicht ganz auf dem Stand.
Du erwähntest das Team. Wer gehört denn alles zum Team?
Also bei mir im Psycho-Onkologen-Team, das bedarf nach dem Psychologiestudium auch einer zusätzlichen psycho-onkologischen Weiterbildung. Die hat bei mir damals noch ein Jahr gedauert. Neben meinen therapeutischen Weiterbildungen ist einmal mein Chef. Das ist der Leiter der Psychologie und eine sehr liebe Kollegin. Wir sind so das Dreier-Team. Und das Tolle ist, wir sind halt nicht nur für die psycho-onkologischen Patienten und Patientinnen da, sondern in unserer Klinik hat sich auch etabliert, dass wir Ansprechpartner sind für Kollegen und Kolleginnen, die eben Bedarf haben, sich zu supporten.
Denn auch persönliche Lebenssituationen ändern sich ja sehr schnell. Das kann eine Trennung sein vom Partner, ein Todesfall vielleicht auch in der Familie.
Genau. Ja, auch durch den Umgang mit schwerstkranken Patienten ergeben sich ja auch Konflikte, Belastungen und vielleicht reichen die eigenen Coping-Bewältigungsstrategien nicht immer. Und da ist es hilfreich von uns, einmal eine emotionale Entlastung durch das Gespräch zu erfahren und auch durch bestimmte Fokus-Perspektivensetzung zu erkennen, dass wir alle in Selbstwirksamkeit immer etwas dazu beitragen können, dass es uns psychisch besser geht. Und ich sage auch immer, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Also Stichwort Burnout-Prävention. Lieber mal den Klinikpsychologen für ein Gespräch aufsuchen, als dann lange in einer Tagesklinik die Burnout-Situation in den Griff bekommen zu wollen.
Ja, das gilt ja wahrscheinlich auch bei Arztterminen im Allgemeinen. Lieber einmal zu viel zum Arzt, ja, als irgendetwas nicht zu entdecken. Auf was achtest du im Gespräch?
Erstens bin ich von Natur aus, und das sehe ich mittlerweile als Geschenk, das war nicht immer so, hochsensibel. Das nennt sich heute in Fachkreisen auch hochneurosensitiv. Das heißt, ich bin einfach mit all meinen Sinnen viel empfänglicher für Reize. Das heißt auch, ich achte auf Kommunikation. Das ist ja sowieso das Stilmittel für uns Psychologen, Psychotherapeuten. Und da eben nicht nur das, was gesagt wird, sondern nonverbale Kommunikation, als auch Gestik, Mimik und paraverbale Kommunikation. Das heißt, ich achte auf die Stimme. Ist jemand gehetzt? Ist jemand ruhig? Ist jemand traurig? Und weil ich auch einen energetischen Zugang durch wahrscheinlich die Hochsensibilität habe, erspüre ich energetisch auch immer, wie geht es dem oder der, die vor mir sitzen. Also versuche ich erstmal, wenn der Raum sich füllt, mit Energie zu spüren, ist es eine gute Energie, ist die Person authentisch, gibt es da vielleicht noch etwas, was nicht gesagt, gehört wurde, auch durch gezielte Techniken eben, wie reagiert mein Gegenüber auf meine Fragen und wie sind die Emotionen im Verlauf des Gesprächs?
Ich hatte vor einigen Monaten bei mir einen Flirttrainer, Andreas Lorenz, und das war auch total spannend, der hat mir dann erzählt oder mitgegeben als Botschaft, Wenn du einen Korb bekommst, empfinde ihn nicht als Korb. Du machst ein Angebot und die oder derjenige gegenüber nimmt dieses Angebot einfach nicht an. Mhm. Aber das ist nichts Negatives. Mhm. Und du hast das so schön erklärt. Du beschäftigst dich ja auch mit der Beschreibung der Erklärung und der Vorhersage menschlichen Verhaltens. Wie viel menschliches Verhalten kann man denn vorhersagen? Also wenn dir jetzt jemand gegenüber sitzt oder steht, du merkst, na gut, er hat Tränen in den Augen, dann wird es nicht mehr so lange dauern, bis er da vielleicht auch so ein bisschen emotionaler wird. Was ist denn damit gemeint mit menschlichen Verhalten vorhersagen?
Das ist so die klassische Definition, wenn man schaut, was ist so ein Psychologiestudium interessant. Letztendlich gilt das eher meiner Meinung nach für die, die in die Forschung gehen, wo es relevant wird, beispielsweise in der Werbepsychologie eher auch was Manipulatives. Ja, wie wird das Kaufverhalten sich verändern. Aber was ich eigentlich, mein Ansatz ist, dass alles gilt immer im Hier und Jetzt. Und für mich ist gar nicht relevant, wie fühlt sich die Person, die mir gegenüber sitzt, die meinen Support sucht, braucht, wie wird die sich verhalten, sondern es zählt für mich eher das Hier und Jetzt. Wie geht es ihr? Was kann ich ihr in unserem Gespräch von, sagen wir mal, 50 Minuten mitgeben, dass es ihr auf jeden Fall besser geht als vor dem Gespräch. Und insofern, Prognosen sind gar nicht Teil meiner täglichen Arbeit. Es geht eben immer wieder darum, auch Skills, also Techniken zu vermitteln, dass es eben eine bestimmte Lebensqualität, Lebenszufriedenheit, einen adäquaten Umgang mit Ängsten gibt. Und insofern zählt mehr, wie geht es der Person jetzt, welche Gedanken hat sie, wo kann man ansetzen, um die Glaubenssätze, die letztendlich ja unser Verhalten bestimmen, auch so in der Perspektive zu ändern, dass es der Person gut geht.
Und dazu gehört auch das Lachen und das Lächeln, was wir alle viel zu selten tun.
Auch tun wir das so selten?
Ja, wir zwei vielleicht nicht, aber man begegnet ja auch, wenn man in Berlin lebt, in den U-Bahnen sitzt, vielen Menschen, die jetzt nicht so fröhlich durch den Alltag fahren und oft einen grimmig anschauen. Ich glaube, da könnte man schon noch ein bisschen mehr tun, oder?
Das ist tatsächlich auch in meinem Berufskontext aus vielerlei Hinsicht ganz, ganz wertvoll. Die Erkenntnis, Lachen macht glücklich und Lachen ist die beste Medizin im Klinik-Setting. Wir kennen alle die Rote-Nasen-Aktion. Aber Lachen an sich hat eben viele Vorteile. Also ich hatte dazu mal gelesen, weil nicht alle meine Patienten mit schweren Diagnosen logischerweise ins Lachen kommen, um mir so ein paar Argumente zurechtzulegen, wie wertvoll es dennoch ist. Also wir nennen ja auch Lachen und Freude, Humor, jetzt habe ich es, Meta-Resilienz. Also das ist das übergeordnete Sicherheitssystem. Wenn jemand Humor hat, dann geht es ihm per se besser. Lachen fördert nämlich die Konzentration, weil wir viel mehr Sauerstoff aufnehmen. Es wird mehr Sauerstoff transportiert, wir sind entspannter. Es gibt zum Beispiel eine ganz tolle Übung, die die Zuhörer und Zuhörerinnen für sich gerne morgens mal vor dem Spiegel, für die Damen gerne auch ungeschminkt vor dem Spiegel.
Auch die Männer.
Genau, stimmt. Auch die Männer ausprobieren können. Und zwar ist es ich habe sie abgespeichert unter Lächelübung. Ich glaube, in der Literatur findet man sie unter Bleistiftübung, so heißt es. Weil stellen Sie sich vor, oder tun Sie es auch gerne, einen Bleistift zwischen die Kauleisten gelegt, erzeugt er schon mal ein Lächeln. Auch wenn es vielleicht ein gekünsteltes Lächeln ist und Sie morgens nach dem Aufstehen mit Blick in den Spiegel nicht unbedingt viel zu lachen haben, passiert Folgendes, lieber André. Durch die Stellung der Mikromuskulatur, also wir lächeln, wird etwas an Information dazu zurückgekoppelt ans Gehirn. Und das Gehirn erkennt in dem Moment natürlich nicht, so viel Zeit hat es gar nicht. Hat die jetzt einen Grund zu lachen oder lächelt die einfach nur, weil sie fake it until you make it? Aber diese Information, Lächelinformation, kommt oben an und dann sagt sich das Gehirn, okay, dann schütte ich mal ganz viele Glückshormone in die Blutbahn und nach circa 20, 30 Sekunden spüren wir aufgrund dieser positiven Hormone bei uns, dass wir tatsächlich einen Grund haben zu lächeln und das wirkt Wirklich. Also ich starte ab und zu den Tag so, weil auch bei mir nicht immer alles nur freudig ist. Und dann geht es mir einfach schon mal besser.
Also ich suche die ganze Zeit meinen Bleistift, bin gleich wieder da.
Genau.
Man mutmaßt ja auch, dass Lachen und Lächeln das Schmerzempfinden senkt.
Genau, weil dann natürlich auch Stresshormone abgebaut werden, beziehungsweise die Schmerzrezeptoren anders belegt sind, ist jetzt meine Vermutung.
Ja, also es hilft im Heilungsprozess.
Es hilft, genau, das ist der Ansatz. Genau, es hilft im Heilungsprozess, weil bestimmte Hormonkombinationen, die durch diese Wohlfühl- und entspannte Empfindung dazu beitragen, dass das Schmerzempfinden sich reduziert. Und wir hatten ja auch schon mal eine ganz witzige Anekdote, die darf ich hier einfach mal preisgeben.
Jetzt bin ich gespannt, was du jetzt auspackst.
Vielleicht erinnerst du dich, die hat nichts mit dem Bleistift zu tun, aber mit der Tastatur, also auch im weiteren Sinne Kommunikation. Ich hatte, glaube ich, vor 2 Jahren mal die Gelegenheit, mit dir in deinem Büro ein Video drehen zu dürfen.
Ja, genau.
Das war nämlich ein Weihnachtsvideo und da es so gut lief, das war ein Minüter für Instagram, ist ja immer alles so zeitlich getaktet. Mhm. Ich war sehr aufgeregt, sehr angespannt, weil das war ein One-Taker und du hattest gesagt, wir müssen das jetzt hier durchziehen, weil ich habe gar keine andere Zeit.
Da war ich streng zu dir, oder?
Da warst du sehr streng zu mir, aber es hat sich noch in Humor gelöst, weil du hast dann einen wichtigen Anruf bekommen und hast dann an deine liebe Kollegin abgegeben und gesagt, du film mal jetzt die Janine, ist jetzt wichtig, weil sonst kommen wir mit dem Zeitkontingent nicht zurecht. Hast dann das Telefonat entgegengenommen.
Der Bleistift rief an.
Der Bleistift rief an. Du hast dann auch noch gesagt, sorry, ich muss jetzt mal hier was schreiben. Und während ich mein 1 Minute hatte, hast du so in die Tastatur reingehackt und ich war gerade bei der Rezitation eines meiner absoluten Lieblingszitate von Joachim Ringelnatz. Jeder spinnt auf seine Weise. Der eine laut und du hacktest da rein, der andere leise. Und ich habe wirklich so gelacht. Ich glaube, das kam auch in dem Video rüber. Habt ihr das dann auch noch liebevoll hinterher berichtet? Da hattest du den Lacher auch noch mal und wir waren alle irgendwie happy.
Ich erinnere mich. Also das ist eine schöne Anekdote, schöne Erinnerung. Jetzt lachen wir zwar viel, aber wir waren ja auch schon beim Thema Ängste, Depressionen, so ein bisschen ernsteres Thema. Das betrifft ja auch viele junge Menschen zunehmend.
Ja.
Wie erklärst du dir das?
Ja, also ich glaube einfach, dass aufgrund der gesellschaftlichen Veränderung, Stichwort Enttabuisierung von psychischen Vulnerabilitäten, Erkrankungen, es nicht wirklich mehr psychische Erkrankungen unter Jugendlichen gibt, sondern dass die Gesellschaft auch durch Medien, durch die Offenheit dafür sensibler geworden ist. Und letztendlich trägt natürlich die Digitalisierung, in dem Zeitalter befinden wir uns aktuell ja sehr massiv in einer schnellen Veränderung, dazu bei, weil das natürliche Bedürfnis, wir sind soziale Wesen, ist natürlich miteinander verbunden zu sein. Und die heutige Jugend, hervorgehoben vor allem durch die Pandemie, das habe ich in erster Reihe leider miterleben müssen, sage ich in diesem Fall. Meine Tochter wird dieses Jahr 18, hat also in der Zeit ihre Entwicklung knapp 3 Jahre verloren, um in Kontakt mit Peergroups zu sein. Das sind Probleme, die sich langfristig wahrscheinlich auf die Seele niederlegen. Also ich glaube, dass es heute nicht wirklich viel mehr psychische Auffälligkeiten gibt, aber eben, dass die Sensibilisierung höher ist und wir das eher thematisieren und dadurch eher konfrontiert sind.
Nun ist es aber so, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, schlechte Laune heißt nicht automatisch, dass du eine Depression hast oder dich am Beginn einer depressiven Phase befindest. Mhm. Es geht ja jedem von uns mal so, dass man morgens aufsteht und sich denkt, naja, der Tag heute wird nicht gut. Mhm. Aber die genauen Ursachen für eine Depression sind weitestgehend unbekannt, nach wie vor.
Da bin ich jetzt auch nicht die Expertin. Ja. Also es gibt da einfach die psychotherapeutisch Agierenden oder Psychiater, die da viel enger mit den Ursachen, mit Studien belesen sind. Aber das, was mir halt ganz klar auffällt, ist, dass nicht jede Stimmungsschwankung, nicht jede Niedergeschlagenheit bitte gleich eine psychiatrische Diagnose fordert. Es geht eher darum, eben zu erkennen, bin ich trotzdem lebensfähig und habe ich trotzdem Freude am Leben, weil es gibt ja auch unterschiedliche Charaktere, es gibt unterschiedliche Persönlichkeiten, je nach Stresslevel auch, ist jeder interindividuell, also zwischen den einzelnen Personen gibt es Unterschiede, aber auch intraindividuell, also von Situation zu Situation verschieden. Ich glaube, der liebende, milde Blick auf sich selbst sollte dabei immer behalten werden. Und es geht eher um die Frage, ich bin ja Vertreterin der positiven Psychologie, da geht es eben um Glückspsychologie, ist der allgemein bekannte Begriff, darum, das Leben lebenswert zu machen. Es braucht natürlich immer auch eine Selbstverantwortung. Und wenn das alles nicht reicht, also sich mit Freunden auszutauschen, Lieblingsaktivitäten umzusetzen, vielleicht sogar ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, dann, wenn es eine hohe Belastung ist und die Alltagstätigkeiten nicht bewältigt werden können, dann braucht es eben diese professionelle Hilfe. Aber ansonsten sollte da bitte auch nicht selbst diagnostiziert werden, aber mit den Verdachtsmomenten so schnell wie möglich in die entsprechenden Ambulanzen.
Aber das machen wir doch alle irgendwie. Man vermutet, man hat irgendwie eine gewisse Krankheit, googelt das Ganze, fühlt sich schon todkrank. Also viele, also wir alle therapieren uns ja jeden Tag durch das Internet, durch TikTok, durch diese ganzen Kanäle selbst. Wie steht es denn mit dem Schlaf? Auch der Schlaf ist doch wichtig.
Oh ja, Schlafhygiene. Wie oft hole ich da aus dem Computer gedruckt für meine Patienten einen allgemeinen Zettel zur Schlafhygiene? Das ist tatsächlich in unserer Gesellschaft eins der häufigsten Symptome. Das frage ich auch im Kliniksetting meiner onkologischen Patienten, Patientinnen, wenn es darum geht, unbewusste Anteile, die auch Symptome zeigen können, also Schlaf, Appetit und Schmerz abzufragen. Bei Schlafhygiene geht es einfach darum, für eine ruhige Umgebung zu sorgen, dass wenn man nachts aufwacht, sich nicht wälzt, sondern tatsächlich bei gedimmtem Licht auch aufzustehen, sich vielleicht eine warme Tasse Tee zu gönnen und einen nicht so aufregenden Roman ein paar Zeilen lesen, sodass die Augenlider per se schon mal schwerer werden und eine gewisse Bettschwere sich auch überträgt. Sollte aber das über einen längeren Zeitraum anhalten und vor allem morgens das Gefühl der Erholung ausbleiben, dann ist es ganz wichtig, einfach mal mit dem Hausarzt zu sprechen, um eventuell, es gibt ja Schlafambulanzen, das auch kontrollieren zu lassen und ja, einfach Gutes für sich zu tun. Aber es ist auch hilfreich, seinen Arbeitsalltag oder seinen allgemeinen Alltag einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Universalmedizinbewegung hat schon vielen in den Schlaf geholfen. Das heißt, ausreichend Bewegung im Tagesalltag ist natürlich auch hilfreich, um genug müde zu sein und durchzuschlafen. Das sind jetzt nur mal so ganz schnell die wichtigsten Infos.
Eine ausgewogene Ernährung vielleicht auch noch zu erwähnen und wahrscheinlich auch genügend trinken. Jetzt nicht unbedingt Wodka, aber viel Wasser, ja?
Genau, das haben wir auch immer wieder im Kliniksetting. Wie oft sage ich, bitte holen Sie sich genügend Wasser vorne an der Wasserstation. Ja, das sind dann auch unsere Ernährungsexperten. Insofern sind da nochmal andere Fachkollegen mit vertrauter als ich. Aber das sind die Standardaussagen.
Ja, das klingt ja auch immer sehr banal. Aber wenn man irgendwie am Schreibtisch sitzt, Schreibtischtäter ist, wer hat schon eine Flasche Wasser ständig neben sich stehen und achtet darauf, da irgendwie 3 Liter Wasser am Tag zu trinken? Das macht doch kaum einer.
Also ich tatsächlich kann das jetzt dementieren. Ich habe eine junge Kollegin, von der ich ja vorhin schon sprach, in unserem Dreierteam. Die kommt mit ihrer 1,5 Liter Flasche jeden Tag und sagt, Janine, du passt bitte auf, dass ich das auch trinke. Und ich fühle mich dann natürlich motiviert, das ihr gleich zu tun. Und ich kam hier heute, nur zur Erinnerung, lieber André, auch mit meiner selbst mitgebrachten Wasserflasche.
Da weiß ich bis jetzt nicht, was da drin ist.
Das ist tatsächlich Wasser mit einem Spritzer Zitrone.
Jetzt bin ich beruhigt.
Ja. Ah, okay. Nein, das, obwohl es hier heißt, schüchtern bis nüchtern. Ich bin definitiv nüchtern.
Das sind wir alle. Also, da lege ich auch Wert darauf. Jetzt, wir befinden uns ja auch wieder in so einer Zeit des Wandels. Du weißt noch, Covid-19-Pandemie, da war es so, dass viele in das Homeoffice geschickt wurden. Jetzt sollen die Menschen wieder zurück in die Büros. Wie achte ich denn darauf, dass ich eine gesunde Work-Life-Balance habe?
Das ist ja so mein Signature-Topic, also das Thema, womit ich mich tatsächlich neben meinen beruflichen Aufgaben sehr lange schon beschäftige. Das Stichwort ist vorhin schon im Intro gefallen, Resilienz. Die psychische Widerstandskraft, für alle, die es mit Humor erklärt haben wollen, ist es ist die Kraft, mit der man es wieder vom Boden auf die Beine schafft. Also da auch das psychische Immunsystem zu stärken. Jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Das ist überhaupt nicht schlimm. Nee, also es ging so ein bisschen darum, Viele von uns haben während der Covid-19-Pandemie auch lange zu Hause gearbeitet, wenn das ging vom Arbeitgeber her. Da geben sich ja einige so ein bisschen auf. Also sollte ich mich da genauso stylen und anziehen, als wenn ich jetzt einen Outdoor-Termin habe? Oder reicht das völlig in Jogginghose? Oder macht das einen Unterschied auch mit mir?
Natürlich. Alles, was ich mir Gutes tue, macht natürlich in meinem Gefühl, in meinem Denken auch einen Unterschied. Also wenn ich mich entsprechend kleide, ist es nicht nur eine Aussage und ein Statement an die Umgebung, sondern in erster Linie an mich. Und der Trend geht ja auch viel mehr dahin, nicht anderen gefallen zu wollen, sondern im Gefühl anzukommen, es geht mir gut und ich sorge gut für mich. Und jetzt habe ich auch wieder den roten Faden.
Den Bleistift?
Nein, die Work-Life-Balance. Also ich glaube, ganz großes Stichwort ist einfach Selbstfürsorge. Gut auf sich und seine Bedürfnisse zu achten. Ich habe, als ich hier im Sana-Klinikum in Lichtenberg vor 7 Jahren angefangen habe, tatsächlich so gut auf mich geachtet und schon damals, obwohl es jetzt großes Thema in den Medien ist, für eine 4-Tage-Woche geworben und mich auch da reingesetzt und gesagt, ich brauche die 4-Tage-Woche, weil ich in diesem Austausch mit den vielen Patienten im Kontakt einfach genügend Regenerationszeit brauche und auch andere Projekte habe, die mir meine Work-Life-Balance ermöglichen. Und natürlich, wenn wir ganz früh ansetzen, also mit Blick zum Beispiel auf meine Tochter, die mit 18 jetzt noch nicht ganz weiß, was nach dem Abitur nächstes Jahr, wohin der Weg geht, ist zu schauen, mache ich vielleicht meine Berufung zum Beruf, meine Leidenschaft. Also suchen Sie sich etwas, was Ihnen wirklich am Herzen liegt. Versuchen Sie das in einen Job, der vielleicht auch den Lebensunterhalt sichert, umzumünzen. Und dann haben Sie nie wieder das Gefühl, jeden Tag arbeiten gehen zu müssen.
Da hast du mir schon die Frage beantwortet, die ich dir stellen wollte. Du weißt, viele Menschen schleppen sich ja mit schlechter Laune zur Arbeit. Ja, also was rätst du diesen Menschen? Das hast du jetzt schon gut beantwortet. Arbeitsfreude, ja, die wird eben dann gefördert, wenn wir uns auch am Arbeitsplatz wohlfühlen. Mhm. Und wenn wir die Arbeit vielleicht auch nicht als Arbeit empfinden.
Genau, also das habe ich jetzt, wie gesagt, schon vorweggenommen, weil ich bin als Hypnosetherapeutin einfach mit deinem Unterbewusstsein hier, glaube ich, gut connected. Tatsächlich ist es so, entweder sie ändern was in der Situation, sprich in der Arbeitssituation, oder sie ändern etwas in sich selbst. Andere Ansätze gibt es nicht. Gerade mit Konflikten, Unwohlsein im Job kommen ja auch einige Kollegen zu mir, die aufgrund von Überforderung einfach ein Gespräch, ein stabilisierendes Gespräch brauchen. Und da geht es darum, mit sich selbst mal in Resonanz zu gehen. Was ist es? Sind es die Menschen? Sind es die Aufgaben? Ist es der Arbeitskontext? Was ist, was ein Unwohlsein verursacht? Oder ist es einfach auch zu viel und es hilft schon, ein paar Stunden weniger zu arbeiten, sofern es natürlich möglich ist? Selbstfürsorge und eben die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, sind die Lösung. Also da auch zu schauen, habe ich im Life-Balance-Bereich genug Möglichkeiten zur Regeneration, mich mit Freude aufzufüllen? Gibt es genug Menschen in meinem Netzwerk, denen ich mich anvertrauen kann? Weil allein das Sprechen darüber, und das wird ja eigentlich eher den Frauen nachgesagt, mittlerweile glaube ich, dass das aber jedem Menschen mehr oder weniger so geht, hilft schon mal ein Gefühl von Belastung auch loszulassen.
Miteinander sprechen über, auch miteinander. Über Probleme.
Genau.
Jetzt befinden wir uns ja noch mitten im Sommer, aber es wird auch wieder eine Jahreszeit geben, da wird es dunkler, man kann nicht mehr so viel im Außenbereich unternehmen. Also kann man schon, es gibt ja nicht das schlechte Wetter, schlechte Kleidung. Aber viele von uns ziehen sich ja dann im Herbst, im Winter eher wieder nach innen zurück. Was gibst du deinen Gegenübern mit auf den Weg? Was sollte ich vielleicht im Winter, in den dunklen Monaten besonders beachten?
Da fällt mir spontan ein, dass es vielleicht auch Sinn macht, so ein bisschen der Natur gemäß, den Jahreszeiten gemäß auch zuzulassen und zu akzeptieren, dass der Winter, Stichwort Winterschlaf, eher die Rückzugszeit ist. Also von sich auch nicht in die Überforderung gehen, nicht zu viel erwarten. Ansonsten ist noch ein wichtiges Stichwort Tageslichtlampen, habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, die einfach das natürliche Tageslicht simulieren und dann die entsprechenden Vitamin D, Serotonin etc. aufbauen, sodass das Befinden und Empfinden sich stärken.
Da geht es dann auch um Melatonin, oder?
Genau, das Melatonin, das Schlafhormon, was eben vermehrt in der dunklen Jahreszeit produziert wird und wir uns dadurch eben öfter müde, ausgelaugt fühlen, wird dann durch die Tageslichtlampen, wenn man sie adäquat nutzt, ein wenig gedämmt.
Wir sprechen aber nicht vom Solarium, sondern wirklich
Nein.
von Schreibtischlampen zu Hause.
Genau, genau. Und genau das macht auch Sinn, die auf den Schreibtisch während der Arbeit zu stellen, sofern es möglich ist. Also es wäre wieder das Homeoffice, wo das natürlich in der Zeit auch gut möglich ist. Da kann man schon viel kompensieren.
Liebe Janine, du sagtest einmal, der Erfolg der Zukunft wird sich nicht in Zahlen bemessen, sondern in der Gesamtzufriedenheit aller Mitwirkenden. Jetzt befinden wir uns ja in einer Gesellschaft, die sich sehr wandelt, Stichwort künstliche Intelligenz. Da wolltest du auch noch was mitteilen. Mir war das wichtig zu erwähnen.
Ah ja, das fand ich einfach so interessant. Auch ganz kurz sind wir rübergehopst, wie ich zur Psychologie kam. Klar, das war mit 16 für mich schon klar. Aber ich habe tatsächlich nach meinem Studium der Psychologie, da war ich junge 25, gar nicht gleich im therapeutischen Setting gearbeitet, sondern hatte eigentlich einen Forschungsauftrag angenommen, wollte promovieren an der Uni in Bielefeld im Fachbereich künstliche Intelligenz.
Ach.
Da war es nur so, da kam mir so mein, ja, wie soll ich sagen, meine Persönlichkeit ein bisschen in den Weg, weil dieser Elfenbeinturm Wissenschaft und der wenige Austausch mit Menschen, Forschung ist einfach eine sehr einsame Disziplin meiner Meinung nach, hat dann dazu geführt, dass ich das aufgegeben habe. Aber ich habe immerhin anderthalb Jahre in dem Bereich mit Experten gearbeitet und bin jetzt natürlich super interessiert daran, was da jetzt nach ja mittlerweile über 20 Jahren bei alles an Entwicklung rumkommt. Und war die Frage?
Nein, das, du hast
künstliche Intelligenz
schon beantwortet. Genau. Wir wissen ja alle nicht so wirklich, was auf uns noch zukommt in den nächsten Jahren. Da hat sich in den letzten Wochen und Monaten schon sehr viel getan. Ich bin aber auch sehr froh, dass du diesen Weg gegangen bist und jetzt eben als Psychologin tätig bist. Da hilfst du mehr Menschen, glaube ich. Was wünschst du dir und ganz persönlich vielleicht auch deinen Gegenübern für die Zukunft?
Ja, was wünsche ich mir? Oh, da habe ich eine große Liste, weil ich bin auch der spirituellen Psychologie zugewandt. Das heißt, als positive Psychologin oder Vertreterin der positiven Psychologie ist Spiritualität ein ganz wichtiger Faktor auch für mehr Resilienz. Und ich wünsche mir, dass zum Beispiel mehr Offenheit in der Gesellschaft für auch Themen wie Spiritualität entsteht. Weil ich glaube, dass wir uns, und da beziehe ich mich auf ein großes Interview, was ich vor 2-3 Jahren geben durfte zum Thema Change. Der Prozess, der Wandel aus psychologischer Sicht in der heutigen Zeit, wo es darum geht, dass wir meiner Meinung nach uns an einer Schwelle befinden, wo die Welt sich so dramatisch verändert, dass es neue Methoden braucht. Einstein hat mal in einem Zitat, ich arbeite mal sehr gerne mit Zitaten, das weißt du, ich habe ja auch eine Kolumne, in der ich ab und zu schreibe und mich viel mit Zitaten beschäftige, hat mal gesagt, die Definition des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und trotzdem zu hoffen, dass sich was ändert. Und das heißt, wir sind an der Erkenntnisschwelle, dass sich mit dem, wie wir bisher unsere Gesellschaft gelebt, geführt haben, nicht mehr den neuen Herausforderungen gewachsen sein werden. Also Stichwort eben Natur, Umweltschutz. Wir sind, glaube ich, auch ganz weit weg von einer Leistungsgesellschaft, von einer Optimierungsgesellschaft, von einer Konsumgesellschaft. Zumindest wenn ich mir die jungen Menschen anschaue, die jetzt kommen, und damit meine ich nicht unbedingt die Klimakleber, sondern das allgemeine Bewusstsein. Ich bin ja ganz nah dran mit meiner Tochter, ist, dass es einen Wandel gibt, von diesen harten Kriterien zu funktionieren, sich einzuordnen, mehr, weiter, schneller, höher, wird nicht mehr den Erfolg bemessen können, sondern eben dieses Ankommen bei sich, die Zufriedenheit, das Miteinander. Und ich wünsche mir, um endlich auf deine Frage zu antworten, lieber André, dass aus dieser inneren Ruhe, aus dem inneren Frieden, wo ich ja täglich in meinem Arbeitssetting ganz viel Beitrag bei meinem Gegenüber versuche zu leisten, tatsächlich auch ein äußerer Frieden für diese Gesellschaft und für diese Welt wird. Denn ich glaube ganz fest an das Gute im Menschen. Und wie gesagt, ich wiederhole, jeder trägt seine Lösung in sich selbst. Es braucht einfach neue Ansätze. Und dazu zählt für mich auch das sich Öffnen der Spiritualität und der Wissenschaften, die vielleicht noch nicht so fundiert sind, dass man alles weiß, was zwischen Himmel und Erde passiert oder erklären kann.
Das waren sehr schöne Schlussworte. Liebe Janine, das war's auch schon. Ja, also ich danke dir sehr für deine Zeit. Ja, wir haben viel unterbekommen und ich hätte noch eine Stunde länger mit dir sprechen können. Danke für alles, bleib gesund, alles Gute weiterhin für dich.
Das danke ich dir auch ganz von Herzen und ich freue mich, dass ich hier so ein bisschen Inspiration vielleicht vermitteln konnte. Wir werden uns ja öfter sehen, wir sprechen viel, haben viele Projekte zusammen und ich danke dir für die tolle Einladung hier heute im sommerlichen Berlin und wünsche den Zuhörer und Zuhörerinnen alles, alles Gute.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.